Ja, ich möchte Sie dann herzlich begrüßen zur heutigen Veranstaltung. Wir hatten Anfang der Woche über das Thema Organdiagnostik der Leber gehört von unserer Seite und heute an diesem Vormittag wollen wir uns dann beschäftigen mit der viralen Viruskapazität. Zunächst mal, wenn ich die viralen Hepatitiden sagen, oder wenn es darum geht, was wir besprechen, das sind also Veränderungen der Leber, parasitäre Prozesse, Pflanze und Stücke, hat man das zu tun mit einer ganzen Reihe von Differentialdiagnosen. Ganz im Vordergrund steht, dass man das recht häufig damit zu tun hat, dass infektiöse Erreger eine Rolle spielen. Und ganz vorweg sind es die sogenannten Primärhepatotopen Viren, Hepatitis A bis E. Diese Viren zeichnen aus, dass sie eine extrem hohe Affinität halt zur Leber haben. Wenn sie im Körper sind, werden sie fast immer sich zunächst mal auf die Leber stürzen und dort Veränderungen machen. Sekundär befallen sie auch andere Organe. Häufig sind das die Lymphknoten und die Milz. Und diese Infektion, die dann abläuft, die zunächst mal damit bleibt, dass die Viren auf das CMV oder das IBV-Virus, was das sekundär halt auch recht häufig macht. Und wenn Sie es zu tun haben mit diesen Hepatitis-Erregern A bis E, ja, dann ist es so, dass unter diesen verschiedenen Erregern keinerlei Kreuzreaktivität halt besteht. Hepatitis A und E, die kriegt man ganz häufig in südlichen Gefilden, kriegt man insbesondere aber auch dann, wenn es nicht ganz hygienisch zugeht, wenn das Trinkwasser nicht in Ordnung ist oder Nahrungsmittel halt kontaminiert sind. Und die wird dann fäkal-oral übertragen und die macht auch dann eine akute Hepatitis, die in den meisten Fällen blandern verläuft, aber gerade bei ganz jungen Kindern oder älteren Patienten kann das auch schon mal tödlich so verlaufen, denn etwa bis zu 3% wird in der Literatur halt berichtet. Und wenn Sie eine derartige akute Hepatitis mit den Erregern A oder E durchlaufen haben, dann haben Sie lebenslang eine Immunität. Man wird bestimmte Antikörper im Blut auch finden, kann das diagnostisch aufzeigen und Sie sind dann nicht gefährdet, das nochmal zu durchlaufen. Anders sieht es aus, wenn Sie beispielsweise gegen Hepatitis A geimpft wären. Da ist der Impfschutz etwa 10 Jahre von Bedeutung und dann müssen Sie nachgeimpft werden. Und was es bei Hepatitis A und E nicht gibt, ist, dass da dauerhaft Virusträger zu befürchten wären, sodass dann auf Dauer diese Viren keinen Schaden so weiter setzen an der Leber und die Umgebung und insbesondere Sie als Arzt, wenn Sie sich da stechen oder schneiden, sind da überhaupt nicht gefährdet. Ganz anders sieht das aus, wenn wir es mit den Erregern Hepatitis C, Hepatitis B, C und dem Delta-Virus halt zu tun kriegen. Da kann das parenteral halt übertragen werden, Stichverletzungen, Schnittverletzungen. Dadurch sind Sie beispielsweise gefährdet. Und es macht dann in wenigen Fällen halt, es macht zunächst mal eine akute Hepatitis, aber die verläuft meistens blande, wenngleich bei Immunsupprimierten und bei Schwangeren das doch relativ häufig dann tödlich doch ausgeht. Das zu diesem Thema. Dann ist es so, dass die Viren häufig vom Körper was nicht ausgeschieden werden können. Bei Hepatitis B ist es so, dass etwa 10% der Leute das nicht können, werden dann zu Virusträgern und deutlich kritischer sieht das halt aus bei der Hepatitis C. Da werden bis zu 80% der Patienten die Viren nicht spontan eliminieren können, auch über Jahre hinweg. Und da ist es gut, dass man therapeutische Optionen da halt heute hat. Und gerade diejenigen, die Virusträger halt werden, die haben meistens ein schwaches Immunsystem, die haben nicht heftig reagiert. die werden oder sind in der Vergangenheit nicht gelb geworden, haben keinen starken Juckreiz entwickelt, keine Cholestase auch präsentiert. Und ja, diejenigen werden dann häufig übersehen und von denen geht ein besonderes Gefährdungspotenzial halt aus. Gut, und neben diesen Primärhepatotopenviren gibt es dann Sekundärhepatotope, die also eine Begleithepatitis machen. Allen voran wäre es das Epstein-Barr-Virus oder das CMV-Virus. Oder wenn man immunschwach ist oder auch gerade bei Schwangeren sieht man das relativ häufig, diese Viren, Herpes-Simplex-Virus und Varicellen-Zoster-Virus, machen das dann auch mal. Und bei Tropenreisen müssen Sie immer noch an weitere Differentialdiagnosen denken, Gelbfieber, Dengue-Fieber und ähnliches. Dann gibt es einige Bakterien, die auch eine sehr starke Affinität halt haben zur Leber und die machen fast immer, wenn sie dann in den Körper eindringen, halt eine Leberaffektion, beispielsweise hier bei der Leptospirose. Leber ist betroffen, verläuft ganz häufig tödlich, ganz schweres Krankheitsbild. Nebenbei ist auch die Niere betroffen. Und dann gibt es parasitäre Erkrankungen, wo Sie halt wissen, dass verschiedene Erreger, wie die Amöben, eine sehr hohe Affinität zur Leber haben oder hier der Hundebankwurm, dafür trifft das zu oder andere Parasiten, die Sie im tropischen Bereich und auf Reisen, mit denen Sie leider schon mal in Kontakt kommen. Und neben diesen infektiösen Differentialdiagnosen haben Sie immer im Auge zu haben, es könnte sehr wohl, was Sie da vor sich haben, auch anderer Pathogenese halt sein, dass der Alkohol ursächlich ist, bestimmte Medikamente, die Sie dann vielleicht mal probatorisch auch absetzen oder Umweltnoxen, vergessen Sie den Hobbybereich halt nicht. Und letztendlich kommt als Differentialdiagnose in Frage, dass autoimmune Hepatitiden oder bestimmte Stoffwechselerkrankungen bei Patienten vorliegen können. Aber wir wollen jetzt uns kaprizieren auf diese viralen Hepatitiden. Und da taucht zunächst mal der Begriff auf, dass bei Virusinfektionen eine Organotropie eine sehr große Rolle spielt. Was versteht man darunter? Man versteht darunter, dass die Viren viel mehr als andere Erreger eine sehr hohe Affinität zu bestimmten Gewebe haben, viel mehr als es beispielsweise Bakterien haben. Denken Sie beispielsweise mal beim HIV-Virus daran, dass sie ganz spezifisch die T-Helferzellen halt infizieren über den CD4-Rezeptor oder was Gewebeaffinitäten angeht. Denken Sie an respiratorische Viren, die setzen sich halt im respiratorischen Trakt gerne ab und infizieren den. Und was Organotropie angeht, denken Sie an Herpes labilaris oder genitalis, ganz hohe Affinität dann nur zu den Lippen oder zum Genitalbereich. Und bei den primärhepatotopen Viren ist es dann halt so, dass die immer die Leber befallen werden, also A bis E, diese Hepatitis-Erreger, und in etwa zu 10% Lymphknoten und Milz. Und um ein Gegenbeispiel zu nennen, das wäre das Epstein-Barr-Virus, das ist die infektiöse Mononukleose, Kissing Disease, Kusskrankheit oder Schlindenkusskrankheit auch genannt, die befällt beispielsweise immer zu 100% Lymphknoten und Tonsillen und nebenbei zu etwa 10% dann die Leber. Also hier ist es dann genau umgekehrt. Hier sehen Sie mal so ein Beispiel für dieses Epstein-Barr-Virus und diese Studentenkusskrankheit. Da sind also die Tonsillen hier befallen, hier in diesem Fall sekundär halt belegt. Hochkontaminös, passen Sie vor allen Dingen in der Karnevalszeit immer auf, mit wem Sie es da so zu tun kriegen. Gut, akute Virushepatitis, wie sieht die Klinik aus? Wie schon im Seminar gesagt, ganz häufig asymptomatisch, dann ist auch keiner vorgewarnt. Dazu neigen vor allem jüngere Patienten in jungen Jahren, das durchlaufen wird, aber auch die Hepatitis C ist da zu nennen. Die Viren sind enorm wenig immunogen und geringe Viruskonzentrationen tauchen auf. Der Körper setzt sich da nicht so gut mit auseinander. Auch Impfstoffe hat man aus diesem Grunde wohl bis heute nicht entwickeln können. Und asymptomatisch und trotzdem häufig chronifiziert und in 80% der Fälle können die Viren halt nicht eliminiert werden. Und wenn es dann tatsächlich aber nach Inokulation zur klinischen Manifestation kommt, dann können wir unterscheiden, dass es bei den verschiedenen Erregern verschiedene Inkubationszeiten gibt. Bei Hepatitis A ist es so, dass nach kurzer Zeit, nach 3 bis 4 Wochen häufig Klinik da ist, sind die Betroffenen meistens aus dem Urlaub gerade so zurück und dann erwischt es sie. Bei Hepatitis B dauert es schon was länger und Hepatitis C bis zu 6 Monate. Das heißt andersherum aber auch, wenn Sie sich mal geschnitten haben bei jemandem, der eine Hepatitis B oder eine Hepatitis C hat. Sie müssen dann Geduld haben und gutes Gottvertrauen über 3 Monate oder 6 Monate, um zu gucken, ob sich eine Klinik entwickelt oder aber serologische Marker oder PCR-Untersuchungen aufzeigen, ob Sie sich vielleicht infiziert haben. Erst danach, nach 3 Monaten oder 6 Monaten, kann man vom Prinzip Entwarnung geben. Wie sehen die Symptome aus, die man halt erwarten kann als klinische Manifestation? Das wären so grippeartige Symptome mit Fieber, Schüttelfrost, Gelenkschmerzen, gastrointestinalen Beschwerden. Und was man des Weiteren sieht, und das ist dann abhängig vor allen Dingen von der Viruslast, sind dann Gelenkschmerzen und Auffälligkeiten auf der Haut. Und gerade bei Hepatitis B enorm hohe Konzentrationen, deswegen sieht man es da sehr häufig. Letztendlich kann man sagen, je höher die Viruskonzentration, desto häufiger sieht man dann auch so Hauteffloreszenzen. Ist also ein Warnhinweis, dass die Viruskonzentrationen wohl sehr hoch sind. Gut, Organmanifestation, das verläuft dann anschließend und nicht nur über eine Woche, sondern das geht dann über 1 bis 2 Monate, wie Sie hier sehen. Und Leber wird betroffen, die ist dann entzündet, die ist geschwollen, die tut halt weh, der Druck geht nach innen, nach außen. Was den Innendruck angeht, führt das halt dazu, dass alles Mögliche nicht mehr vernünftig abfließen kann. Und folglich entwickelt sich dann ein Ikterus, Patienten werden gelb oder sie haben Juckreiz. Und des Weiteren ist es so, dass wenn die Galle nicht gut abfließen kann im Rahmen dieser Entzündung, im Stuhl zu wenig Bilirubin ankommt und deswegen wird dieser Stuhlfarbstoff zu wenig produziert, dieses Stercobilinogen, wie wir es im Unterricht oder im Seminar schon durchgesprochen hatten, und der Urin ist auffällig, bierbraun sieht er halt auf. Um das nochmal ganz kurz durchzuexerzieren, was die Hintergründe für diese Veränderungen sind. Sie sehen hier Erythrozyten, wenn sie zerfallen bei den gesunden Patienten. Die Zellen des Rehs, also Monozyten, Makrophagen und ähnliche Zellen, phagozytieren. Bilirubin entsteht, ist nicht wasserlöslich, wird dann im Blut transportiert. Dazu muss es aber an Albumin gebunden werden und die Leber muss es dann wasserlöslich machen, zum Beispiel durch Gluconidierung, Sulfatierung. Und wenn es wasserlöslich gemacht ist, kann es dann ausgeschieden werden halt über den Darm. Und wir haben hier zunächst mal im Blut, wenn das Bilirubin dort transportiert wird, ist es an Albumin gebunden, kann nicht direkt gemessen werden, muss erst abgespalten werden, zum Beispiel durch Koffein. Und in der zweiten Reaktion kann man es dann bestimmen, deswegen heißt dieses Bilirubin halt indirekt. Und später, wenn es dann wasserlöslich gemacht ist, nicht mehr am Albumin hängt, kann man es direkt bestimmen, deswegen heißt das hier halt direktes Bilirubin. Und wenn man dann sich dieses indirekte Bilirubin anguckt, würde man es normalerweise, weil es so groß ist, nicht erwarten, dass es im Urin halt ausgeschieden wird. Ganz anders sähe es aus, wenn direktes Bilirubin vorliegen würde, zum Beispiel bei Rückstau. Und das andere, was Sie merken müssen, ist, wenn normalerweise bei jemandem, der gesund ist, das Bilirubin ausgeschieden wird, in den Dünndarm, im Dickdarm sind dann ganz viele Bakterien und die können halt unter anderem aus dem Bilirubin das Stercobilinogen, den Stuhlfarbstoff halt herstellen. Und bei bestimmten Erkrankungen, wie einer viralen Hepatitis, wenn dann weniger ausgeschieden wird, haben wir auch weniger von diesem Farbstoff. Und letztendlich, das Urobilinogen ist diagnostisch wichtig. Bakterien produzieren es aus dem Bilirubin im Darm und dann wird es ausgeschieden zu nur etwa 10% und eigentlich eine feste Menge wird immer dann rückresorbiert, unterliegt einem sogenannten enterohepatischen Kreislauf. Und mehrfach und letztendlich, wenn Sie bei bestimmten Erkrankungen hier intrahepatisch oder extrahepatisch Abflussstörungen haben, dann staut es sich zurück. Und dieses Molekül ist auch ganz klein, es ist wasserlöslich und kann gegebenenfalls dann halt im Urin nachgewiesen werden, genau wie das Bilirubin, das direkte Bilirubin. Das zu diesem Thema zunächst mal. Gut, und bei einer Virushepatitis wäre es dann so, dass die Leberzellen ja infiziert sind und sie haben dann sehr wohl noch eine sehr große Reservekapazität, um das Bilirubin wasserlöslich zu machen. Es entsteht also wasserlösliches Bilirubin, aber weil die Leber halt geschwollen ist, wird dieses wasserlösliche Bilirubin halt dann sich zurückstauen ins Blut und ausgeschieden in den Urin, sodass man es dort vom farblichen Aspekt her sieht. Der Urin ist bierbraun und man kann es mit Teststreifen halt auch nachweisen. Merken Sie sich noch Folgendes: Wenn es blande verläuft, eine virale Hepatitis, dann können die Leberzellen das Bilirubin immer noch wasserlöslich machen und wir werden dann hier immer direktes Bilirubin nachweisen können im Blut, wenn wir es messen. Das ist ein prognostisch günstiges Zeichen. Die meisten Hepatitiden verlaufen günstig, aber wenn es ungünstig in seltenen Fällen mal läuft, dann sind die Hepatozyten ganz, ganz stark eingeschränkt in ihrer Funktion. Dann werden sie das Bilirubin auch nicht mehr wasserlöslich machen können und dann hätten wir erhöhte Konzentrationen zusätzlich an indirekten Bilirubin, also schlechtes Zeichen, wenn das indirekte Bilirubin zusätzlich und deutlich erhöht ist. Gut, dann ist es des Weiteren so, dass halt diese ekterischen Zustände noch relativ häufig erlebt werden, aber dass die Leute richtig schwer gelb werden und eine richtige Cholestase haben, das sieht man halt noch seltener. Grundsätzlich zeigt man das aber immer an, wenn jemand richtig gelb wird und eine Cholestase hat mit Juckreiz, dass das Immunsystem sehr stark unterwegs ist, gut aufgestellt ist und das hat dann eine gute Prognose. Das sieht man also als Arzt gerne, wenn der Patient so reagiert. Und diejenigen, die diese Klinik nicht machen, das sind diejenigen mit einem schlechten Immunsystem und das sind diejenigen, die eine schlechte Prognose haben. Das sollten sich halt merken. Gut, beim Labor ist es halt so, dass wir, was die viralen Hepatitiden angeht, von enormer Bedeutung die Transaminasen halt sind. Die guckt man sich deswegen immer an und die wichtigen Parameter werden also die GPT und GOT, Referenzwert typischerweise 50 Units pro Liter und die sind dann bei einer akuten viralen Hepatitis deutlich erhöht, ja, 1000 und noch deutlich höher. Und das andere ist allerdings, die meisten Hepatitiden, die verlaufen zunächst mal so, dass sie reversibel sind und ja, es kann in Zellen untergehen. Und das sieht man halt daran, die GPT, wenn die ein besonders hohes Niveau hat im Vergleich zur GOT, das zeigt ihnen immer einen leichten Leberzellschaden an. Das liegt daran, dass dieser Parameter halt im Zytoplasma vorkommt, nur durch eine Membran geschützt ist. Und bei schwereren Verläufen, ja, die ungünstig verlaufen, tritt dann mehr und mehr die GOT in den Vordergrund. Die liegt ja in den Mitochondrien im Wesentlichen vor, wie Sie wissen, und zeigt ihnen also einen schweren Schaden an. Also typisch für die akuten Verläufe ist halt diese hohen Werte größer 1000 für beide Transaminasen und die GPT ist führend, zeigt ihnen einen entzündlichen Typ an, der reversibel ist. Bei chronischen Geschichten, wo Patienten schon 10, 20 Jahre eine Hepatitis B oder C haben, sieht es dann anders aus. Leberparenchym ist weitestgehend schon geschädigt, steht gar nicht mehr zur Verfügung. Wir haben deswegen also nur unterschwellig erhöhte Transaminasenerhöhungen, aber es ist ein schweres Geschehen. Immer weiter und weiter führen die Nekrosen dazu, dass die Hepatozyten nekrotisch werden, durch Bindegewebe halt ersetzt werden. Also kaum erhöhte Werte, teilweise im oberen Bereich des Referenzwertes, sind da typisch, beispielsweise Werte von 40 bis 50 auch ohne weiteres. Und hier ist, wie gesagt, die Ratio GOT zu GPT dann anders, als wir die bei der akuten Hepatitis finden. Dann weitere Parameter, die auftauchen, und ich hatte sie eben schon angerissen. Dann guckt sich dann an, ist der Patient gelb geworden? Das geht parallel mit der Entwicklung von Bilirubin im Blut. Und wenn das direkte erhöht ist, merken Sie sich nochmal, das ist noch eine gute Prognose. Wenn das indirekt allerdings erhöht ist, dann können die Leberzellen nicht mehr richtig arbeiten. Das ist also sehr, sehr ungünstig für den Patienten. Und wenn die Leber dann geschwollen ist und diese Sachen nicht mehr richtig abfließen können, gibt es sowohl einen Rückstau für das Bilirubin, was wasserlöslich und klein ist, genauso wie das für das Urobilinogen, was wasserlöslich und klein ist. Beide ja, stauen sich dann zurück in den Urin, machen dort diesen bierbraunen Aspekt von der Farbe her und man kann das mit Teststreifen halt nachweisen. Dann, wenn wir cholestatische Verläufe sehen, ja, dann können wir das Ausmaß der Reaktion besser noch als wir am Bilirubin daran festmachen, wie stark die Cholestase anzeigenden Parameter halt erhöht sind. Besonders die alkalische Phosphatase reflektiert das besonders empfindlich. So, dann ist sehr viel Eisen in der Leber, in den Hepatozyten eingelagert. Wenn wir eine virale Hepatitis haben, wird das freigesetzt. Hohe Eisenspiegel im Blut werden also zu konstatieren. Wenn eine Cholestase auftaucht, Kupfer wird über die Gallengänge ausgeschieden, muss man sich nicht wundern, dass diese Werte diesbezüglich erhöht sind. Und dann reagiert der Körper mit einer chronischen Entzündung. Man kann eine Eiweißelektrophorese machen. Die Gamma-Globuline sind dann nach 1 bis 2 Monaten deutlich erhöht. Man kann sich dann die Mühe machen, zu differenzieren, welche Isotypen involviert sind. Und bei diesen viralen Hepatitiden sieht man immer, dass das IgG erhöht ist. Ähnliches gilt aber auch für eine Autoimmungenese. Beim Alkohol, die machen auch hohe Globulinspiegel, da wäre es IgA. Also merken Sie sich das auch für die Prüfung. Ethylische Genese ist es das IgA, hier bei diesen viralen Affektionen ist es das IgG. Dann ist es, wenn Viren im Körper vorliegen, nicht Aufgabe der Granulozyten, sich darum zu kümmern, sondern der Lymphozyten. Wenn man mit Durchflusszymmetrie genauer hinguckt, sieht man, dass das die zytotoxischen T-Lymphozyten und die natürlichen Killerzellen sind, die gegebenenfalls erhöht sind. Ja, und dann kann man des Weiteren, wie ich eben schon sagte, Veränderungen verschiedener Art in der Eiweißelektrophorese sehen, kann aber auch sehen, dass das CRP zwar sehr erhöht ist, aber besonders empfindlich und heute, wenn es hart auf hart geht, präferiert wäre so ein Zytokin wie Interleukin 6, was man dann zum Monitoring heranzieht. Letztendlich, wenn die Leber dann nicht mehr funktioniert, macht man an bestimmten Parametern, die als Serviceleistung von der Leber produziert werden, fest, wie ausgeprägt diese Schwäche der Leber ist, diese Insuffizienz, und bestimmt dann Pseudocholinesterase oder Albumin, das geht dann parallel mit Ödemen, oder wie sind die Quickwerte und einzelne Faktoren, was dann auf Gerinnungsproblematiken hinweisen kann frühzeitig. Und bei all diesem anamnestischen Hintergrund, den körperlichen Befunden und den Parametern, die wir bisher hier uns kurz angeguckt haben, kann man nicht differenzieren oder wirklich festmachen, ob eine virale Hepatitis vorliegt und welche, ob es eine Hepatitis A, B, C etc. ist. Dazu benutzt man dann entweder die Serologie oder die PCR-Methoden. Vorteil der Serologie ist erstens, also einerseits, wenn mal Infektionen abgelaufen sind und die Patienten das eigentlich überwunden haben und auch keine Gefahr mehr durch Infektiosität darstellen, trotzdem haben die vielfach lebenslang eine Seronarbe, die sie darauf hinweist, was da halt abgelaufen ist. Auf jeden Fall, die Serologie wird am meisten gebraucht. Das liegt einfach daran, dass automatisiert in allen Krankenhauslaboren innerhalb von deutlich kleiner als einer Stunde diese Diagnostik gemacht werden kann. Und man guckt dann halt für die verschiedenen Erreger spezifisch, ob das IgG vorliegt. Wenn das negativ ist, kann man das ganz eindeutig ausschließen. Ja, die Teste sind von der Industrie so aufgesetzt, dass nichts übersehen wird, sonst hätten die heftigste juristische Komplikationen zu befürchten, vor allem in den USA, dass sie sich da rechtlich Millionen oder Milliarden schwer mit dieser Thematik dann anschließend auseinandersetzen können. Also, die sind eigentlich immer so, dass sie nichts übersehen, diese Teste. Und wenn sie dann positiv sind, ja, dann weiß man, da ist tatsächlich Kontakt gewesen. Und das wird lebenslang als Seronarbe halt verbleiben. Aber ganz stark oder ganz wichtig ist die Frage, ist es denn ein akutes Geschehen, ist das erst kürzlich zu der Infektion gekommen, weil parallel damit meistens es auch bedeutet, dass die Patienten halt infektiös sind. Und dann guckt man sich im Rahmen der sogenannten Stufenlabor eine Stunde später im Labor das IgM an, und wenn das positiv ist, dann ist das akut. Und das ist, wie gesagt, ganz häufig damit verbunden, dass auch eine hohe Infektiosität besteht. Also merken Sie sich, Frühantikörper ist ja das IgM, zeigt Ihnen an, dass es akut ist. Dann steht da positiv, aber wenn da schwach positiv steht, das wäre bei Hepatitis B und auch bei anderen Erregern, wären das Reaktivierungen. Und die PCR-Diagnostik, die macht man, das ist eigentlich der Goldstandard, der hat eine viel höhere Spezifität und auch Empfindlichkeit, aber das kann man sich nicht leisten, das Tag für Tag und auch nachts irgendwie durchzuführen, ist reserviert für bestimmte Fragestellungen. Wenn sich jemand beispielsweise gestochen hat, möchte man dann wissen, wie stark ist die Viruslast, um das Ausmaß der Infektiosität halt festzustellen. Und des Weiteren geht es darum, Zusagen bei bestimmten Konzentrationen. Da muss man sich jetzt mal darum kümmern, dass der Patient beispielsweise therapiert wird. Und wenn er therapiert wird, geht es darum, das zu monitorisieren durch diese Viruslast, ob er auf bestimmte Medikamente der Patient anspringt. Und selbst wenn er dann geheilt ist, muss man anschließend gucken, ob das wirklich der Fall ist, und erneut über ein Jahr hinweg 2 bis 3 Mal das kontrollieren, um da Sicherheit reinzubringen. Weil es gibt viele Patienten, die einen Relapse halt haben. Gut, diese Folie haben wir im Seminar gesehen, brauchen wir nicht kann ich ganz stichwortartig das eine oder andere nochmal herausheben. Wir haben hier diese verschiedenen Erreger, wir sehen, dass das Hepatitis B-Virus, da ist es so, dass das Immunsystem den Schaden macht. Es bringt aber überhaupt nichts, das durch Glukosteroide zu behandeln. Das geht nur für wenige Wochen dann gut und anschließend kippt das Ganze. Transaminasenkosmetika ist das Ganze ärztlicher Kunstfehler. Dann, was den Übertragungsweg angeht, seien Sie vorsichtig, dass bei Stich- und richtig. Und Schnittverletzungen, sie sich infizieren mit Hepatitis B, C oder dem Delta-Virus. Sexuell wird das Hepatitis B-Virus enorm häufig übertragen. 65% in Deutschland haben sexuell akquiriert. Liegt daran, dass die Viruskonzentration 1000-mal höher ist wie beim Hepatitis C-Virus. Und was die Übertragung auf das Kind angeht, das kann in Abhängigkeit von der Viruslast geschehen, vor allen Dingen unter der Geburt. Deswegen, wenn die Kinder dann geboren sind, will man bei Hepatitis B, geschieht das auf normalem Wege, gibt denen eine Simultanimpfung den Kindern mit auf den Weg, dass sie gut geschützt sind. Und bei Hepatitis C ist es dann so, dass man eventuell eine Interferontherapie hat, machen kann oder eine ähnliche Therapie. Und prüft dann nicht mit den Antikörpern, nicht mit Anti-HCV, ob die Kinder infiziert sind, sondern mit PCR-Methoden, weil, wie ich das im Seminar schon sagte, diese Antikörper sehr klein sind, von der Mutter stammen und dann nicht aufzeigen können, dass eine Infektion beim Kind vorliegt. Die Antikörper machen auch keinen Sinn, weil selbst ein Erwachsener ja 6 Monate braucht, um diese Antikörper zu produzieren. Also das ist Domäne dann der PCR-Diagnostik. Aber ich hatte auch gesagt, dass wenn Sie das im ersten, zweiten Lebenstag so machen, wir das Problem halt sehen, dass es falsch positive Ergebnisse sind, aufgrund dessen, dass da so RNA-Bruchstücke einfach nur amplifiziert werden. Fulminante Verläufe, Gott sei Dank nicht so häufig. Hier in Rot dargestellt, allerdings Schwangere, wenn die diese verschiedenen Infektionen durchlaufen, gerade bei Hepatitis E in Afrika, 20% der Schwangeren überleben das leider nicht. Impfungen hatten wir gesagt, Hepatitis A und B aktiv, passiv möglich. Beim Delta-Virus braucht man keine Impfung, weil dieses Virus inkomplett ist, braucht die Hülle vom Hepatitis B-Virus und wenn sie da geschützt sind, geht das diesbezüglich halt auch in Ordnung. So, ein paar Details zur Hepatitis A noch. RNA-Virus, unheimlich resistent, auch im Meerwasser. Gibt dann immer wieder, wenn Regionen, Urlaubsländern, Leute halt Fische essen direkt aus dem Wasser oder Muscheln oder Meeresfrüchte, dann kommt es da zu Epidemien. Beispielsweise vor 20 Jahren war man schlagartig in Neapel, so 300.000 Betroffene dort zu konstatieren. Ja, das ist das eine. Grundsätzlich kommt Hepatitis A endemisch vor. Das heißt, gerade bei Leuten, die aus dem Urlaub zurückkommen, müssen sie da ein offenes Auge halt drauf haben. So, und eine besonders kritische Sache ist dann, weil es fäkal-oral übertragen wird, unhygienische Verhältnisse, sieht man vor allen Dingen bei sehr alten Patienten mal oder auch bei kleinen Kindern. Deswegen sollten Sie diesbezüglich ein bisschen kritisch das vielleicht beäugen. Und dann neben kontaminierten Trinkwasser sind es die Speisen. Und da gibt es das Thema der sogenannten Kopfdüngung. Kopfdüngung heißt, in vielen Ländern der dritten Welt, aber auch zum Beispiel in der Türkei, da wird Gemüse oder Salat mit Dunk, also mit Kot, halt gedüngt. Das gedeiht dann besonders toll. Es ist teilweise auch menschlicher Kot. Und Sie können sich vorstellen, was das bedeutet für die Infektionskette. Auch wenn Sie dann in Hotels sind, 4 Sterne und mehr, das Küchenpersonal kann bei Kopfdüngung Gemüse und Salate halt nicht aufreinigen. Sie können sich vorstellen, welches Gefährdungspotenzial nicht nur in Richtung von Hepatitis A und E, sondern auch bezüglich anderer Infektionserregern dann existent ist. Parenteral können Sie sich eigentlich gar nicht anstecken bei Hepatitis A, weil die haben nur ganz kurz, wenn überhaupt mal, die Viren im Blut in sehr geringer Konzentration. Cava allerdings hier sexuell anal orale Kontakte. Und wenn Sie dann eine Erkrankung durchlaufen haben, wird das nie chronisch, lebenslang sind Sie immunisiert dagegen. Und bei Reisen ins Ausland, was Hepatitis A angeht, kann man sehr wohl am Tag der Abreise noch eine aktive, passive Impfung durchführen. Und die passiven Antikörper können Sie sofort schützen und dann baut sich innerhalb kurzer Zeit ein aktiver Impfschutz auch auf, dass also sehr wohl im Gegensatz zu anderen Impfungen, die man für die Tropen braucht, sowas empfohlen werden kann, ist sehr wohl effektiv. Sie sehen hier die Epidemiologie. Sie sehen, dass in Entwicklungsländern wie Afrika oder Asien bis ins Schulalter fast 99% der Kinder halt infiziert sind. Und wir in Deutschland sind so etwa auf dem Niveau von Skandinavien. In ihrem Alter, so 20 Jahren, ist die Durchseuchung hier in Deutschland 10% und mit 50 Jahren liegt sie bei etwa 40%. So, die Erreger kommen im Darm halt vor und deswegen hat man früher dann auch Stuhluntersuchungen durchgeführt. Nur der Stuhl, da lässt sich schlecht drin arbeiten, da sind unheimlich viele inhibitorische oder auch enhancende Faktoren drin, die die PCR halt durcheinander bringen und zu falsch positiven und negativen Ergebnissen halt führen können. Außerdem können die Untersucher sich halt auch anstecken dabei und deswegen untersucht man das Ganze halt im Blut. Im Blut kommen die Viren eigentlich gar nicht vor, aber das Immunsystem reagiert ja und die Antikörper sind meistens so tausendfach höher als die Antigene konzentriert. Deswegen kann man das ganz gut dort halt kontrollieren, ob sich jemand infiziert hat. Und die Industrie hat dann das Anti-HIV total vorbereitet. Da guckt man sowohl nach dem Isotyp IgG und IgM. Das ist dann besonders empfindlich. Ganz häufig werden sie negative Ergebnisse haben und damit ist die Verdachtsdiagnose dann vom Tisch. Wenn es dann so ist, dass das positiv ist, dann könnte es entweder eine Impfung sein, das können Sie ja eruieren anamnestisch, ob das der Fall ist. Ansonsten ist es ein tatsächlicher Kontakt. Und wenn ein Kontakt da war, dann guckt man im Labor unmittelbar danach nach dem IgM. Und wenn wir dann finden, dass IgM positiv ist, dann ist es eine akute frische Infektion und ein Teil der Patienten ist dann auch infektiös, aber bei weitem nicht alle. Der letztgenannte Aspekt ganz kurz anhand dieser Folie nochmal dargestellt. Hier hat sich jemand infiziert mit dem Hepatitis A-Virus. Nach etwa 4 Wochen wird das ausgeschieden im Stuhl für etwa 4 Wochen. Und dann ganz spät entwickeln sich diese grippeartigen Symptome und noch später werden die Patienten gelb. Wenn sie dann tatsächlich gelb sind, wenn sie das hier mal weiter verfolgen, geht man davon aus, dass die Patienten nicht mehr infektiös sind. Sie müssen mal retrospektiv dann allerdings gucken, wen könnte er noch angesteckt haben. Und hier, das ist ja die GPT und die würde, wenn sie da eine Arbeitshypothese in diese Richtung halt haben, dass er infiziert sein könnte, dann würde dieser Parameter relativ zügig halt reagieren. Also die GPT, wie Sie hier sehen, aber noch empfindlicher sind eigentlich diese Antikörper, das IgG und das IgM. Die werden zur selben Zeit produziert, das IgG allerdings auf einem fast 10-fach so hohen Niveau. Das kann man auch besonders gut dann messen und das IgG bleibt dann lebenslang als Seronabe halt auch erhalten. Das IgM, das wird dann rückreguliert nach einiger Zeit und verschwindet nach etwa 20, 24 Wochen wieder. Und wenn Sie das IgM positiv haben, dann wissen Sie, dass es akut ist, die Situation. Aber nur ein Teil dieser Patienten, die IgM positiv halt sind, sind auch tatsächlich infektiös. Die befinden sich in dieser Zeitachse hier ganz vorne, sind vielleicht in diesem Krankenhaus 1/4 der Patienten. Also das ist ein Frühantikörper, zeichnen auf, dass die Patienten akut sind und potenziell infektiös. So, Hepatitis B, da ist es so, dass es weltweit halt diese Prävalenzen halt gibt. In Deutschland ist die Rate Gott sei Dank etwas niedriger. Man kann halt mit molekulargenetischen Methoden verschiedene Genotypen halt unterscheiden. Das macht momentan noch nicht viel oder hat noch nicht viel Einfluss auf die Therapie, aber das könnte in Zukunft halt bedeutsam werden und Subtypen erlauben, dass man die ganzen Infektionsketten halt gut nachvollziehen kann. Es gibt eine Reihe von Mutationen, die klinisch relevant sind. Wenn Sie geimpft sind, dann denken Sie, dass Ihnen gar nichts passieren kann bezüglich von Hepatitis B, aber das ist falsch. Es gibt sogenannte Immun-Escape-Mutanten, die sind zwar sehr selten, aber die schlüpfen dann durch den Impfschutz, den Sie haben, hindurch, weil der Impfschutz nutzt Ihnen da nichts. Und genauso gibt es halt diagnostische Escape-Mutanten, das heißt, die können Sie dann diagnostisch halt nicht erwischen. Ja, dann gibt es weitere Mutationen, die dazu führen, dass die Antigene besonders stark in den Zellen, Leberzellkernen vor allen Dingen akkumulieren. Diese, wenn man das halt aufgedröselt hat, weiß man, dass die besonders zytopathisch halt sind. Und eine Mutation, die man halt kennt, wäre beispielsweise, dass das HBE halt nicht produziert wird. Und aber diese Patienten haben eine sehr, sehr schlechte Prognose, muss man leider sagen. Und wenn man sie therapiert, dann kann man heute feststellen auf molekulargenetischer Ebene, ob die Medikamente, die man anwendet, halt greifen oder ob man besser zu anderen Medikamenten halt greifen sollte, weil halt Resistenzen sich dahinter halt verbergen. Hier sehen Sie, wie wichtig es ist, die Wirtsimmunitätslage junger Erwachsener, beispielsweise wie Sie, wenn Sie sich gestochen haben bei jemandem, der eine Hepatitis B hat, dann ist es typischerweise so, dass bis zu 5% sich infizieren werden. Wenn es Drogensüchtige sind, die in einem schlechten Allgemeinzustand sind, haben Koinfektionen, die Leber arbeitet nicht so gut, dann sehen Sie schon, dass das Risiko 4-mal so hoch ist. Hämodialyse, ja, da sehen Sie, wenn Niereninsuffizienz vorliegt, bei schlechtem Immunsystem, was man dann häufig beobachtet, hier sind die noch mal gefährdeter. Genauso, wenn die geimpft werden, die produzieren auch keine Impfantwort. Non-Responder oder Low-Responder sind es. Und bei Nierentransplantierten, wenn noch Immunsuppressiva im Einsatz sind, sehen Sie, dass die Gefährdung halt immer größer wird, dass man sich tatsächlich infiziert. Hepatitis B, die Verlaufsmöglichkeiten, das sollten die Internisten Ihnen differenziert halt vorstellen, im Grunde genommen ganz selten mal akut und perakut und tödlich, ja, bei alten Patienten beispielsweise bis 3% auch. Wichtig ist allerdings hier die Viruspersistenz, bis zu etwa 10% können die Viren nicht eliminieren, die anderen schon. Sehr viel ungünstiger sieht es mit Hepatitis C halt aus. Und dann sind ja weitere Entwicklungen ja zu Virusträgern, chronische Hepatitis, Leberzirrhose und Karzinomen werden dann relativ häufig halt gesehen. So, Diagnostik der Hepatitis B Infektion. Sie sehen hier so ein Dane-Partikel, das ist die Hepatitis B. Diese Partikel, die kann man im Elektronenmikroskop hervorragend halt sehen. Und die Oberfläche dieser Viren, die werden halt gebildet durch das Surface-Antigen. Und wenn dieses Surface-Antigen nachgewiesen wird im Blut des Patienten, dann sind die Viren, liegen dort vor und dann gelten die Patienten als infektiös. Wichtiges Antigen ist dann das Core-Antigen des Weiteren. Das wird im Leberzellkern produziert, gelangt allerdings nicht ins Zytoplasma und schon gar nicht ins Blut, müssen wir leider darauf verzichten. Aber ein Vorläufermolekül, das wäre das HBE-Antigen, Envelope-Antigen, das hat ein paar Aminosäuren mehr, wird aus dem Leberzellkern ins Zytoplasma und dann ins Blut abgegeben. Und wenn Sie das zusätzlich sehen, dieses zweite Antigen, dann repliziert sich das Virus und dann sind die Patienten nicht nur infektiös, sondern hochinfektiös. Der Goldstandard für den Nachweis, das wäre der Nachweis der DNA. Der ist besonders empfindlich, spezifisch und für die Verlaufskontrolle wichtig. Und die DNA-Polymerase-Aktivität, die macht man heute nicht mehr, ist nicht notwendig. Auf jeden Fall haben Sie drei Antigene. Zwei davon werden dann klinisch auch benutzt und die jeweils korrespondierenden Antikörper. Kurz an dieser Folie die wichtigsten Sachen auch für Ihre Prüfung nochmal herausgearbeitet. Der Goldstandard wäre halt der Nachweis mit PCR-Methoden. Ganz früh kann man das dann nachweisen, dass sich jemand infiziert halt hat und ganz eindeutig. Was die Serologie angeht, HBsAg, einerseits zeigt es Ihnen an Infektiosität und es ist der früheste Marker. Das HBE-Antigen, das zeigt Ihnen an, wenn das dahin zukommt, dass das Virus sich repliziert, heißt dann nicht nur Infektiosität, sondern hohe Infektiosität. HBC-Antigen wird nicht gesehen, aber der korrespondierende Antikörper, das Anti-HBC, ganz früh erscheint dieser Marker, eigentlich genauso früh wie hier das HBsAg, und er bleibt dann lebenslang erhalten. Das C sollte man sich nicht als Core übersetzen, sondern merken als Contact. Wer immer diesen Kontaktmarker positiv hat, der ist halt, der hat tatsächlich Kontakt gehabt. Und wenn der positiv ist, dieser Marker, dann guckt man sich an, ob für dieselbe Spezifität der Isotyp IgM auch nachgewiesen werden kann. Dann wäre es eine akute Infektion. Wenn es positiv ist, wenn es schwach positiv ist, allerdings sind es Reaktivierungen. Anti-HBE, der Marker, wenn der auftaucht, kurz vorher wurde das HBE-Antigen neutralisiert. Und je schneller das passiert, desto stärker das Immunsystem und desto besser die Prognose. Also je schneller Anti-HBE auftritt, desto besser die Prognose. Wichtigster Antikörper ist das Anti-HBS. S steht für Surface, sollten Sie als Schutz übersetzen. Wer diesen Schutzantikörper, diesen Schutzmarker hat, der ist geschützt. Im einfachsten Fall dann, wenn es eine Impfung ist. Und dann haben Sie auch nur diesen Parameter, der positiv ist. Anders, wenn jemand Kontakt gehabt hat und hat ein gutes Immunsystem, kann er diesen Schutzantikörper auch produzieren, aber dass er Kontakt hat, das sehen Sie daran, dass dieser Kontaktantikörper halt auch positiv ist. Also wenn Anti-ABC und Anti-ABS vorliegt, das ist ein Immunstatus, dann haben die Patienten das gut überwunden. Die Antigene sind nicht nachweisbar, sie sind nicht infektiös, dürfen beispielsweise arbeiten, im OP, dürfen sogar Blut spenden. Isoliert Anti-HBs für eine Impfung, das hatten Sie sich gemerkt. Und das letzte Wichtige ist isoliert Anti-HBC. Da ist es leider so, dass die Patienten früher als nicht infektiös erachtet worden sind und in der Transfusionsmedizin sind viele Patienten angesteckt worden. Wenn man diese Patienten, die nur Anti-HBC positiv sind und alle anderen Parameter werden negativ getestet, die haben zu 40-50% halt Viren im Blut, geringe Konzentrationen zwar nur, und das liegt daran, dass die halt Kontakt gehabt haben, haben dann den Schutzantikörper des Weiteren produziert, aber gerade nur in der Menge, dass das HBSAG neutralisiert werden konnte. Fragiles Gleichgewicht bricht schnell zusammen und deswegen sind diese Patienten halt gefährlich. Hier zusammengetragen, wann können Patienten, was die serologischen Komponenten angeht, infektiös sein. Einfach infektiös, wenn nur ein Antigen nachgewiesen wird, doppelt infektiös, wenn zwei Antigene halt nachgewiesen werden, und potenziell infektiös, dann, wenn das Anti-HBC nur gefunden wird. Dann merken sich diese drei Zustände einfach. Im Verlauf wäre es wichtig, darauf hinzuweisen, HBSAG ganz früher Marker, deswegen vor OPs zum Beispiel oder vor Dialyse und ähnlichen Geschichten wird das überprüft. Nur diejenigen, die ein sehr starkes Immunsystem haben, die produzieren dieses HBSAG nicht. Das sind 10% in der Bevölkerung. Die aber so ein starkes Immunsystem haben und diese diagnostische Lücke dann aufweisen, die produzieren halt das Anti-HBC, ja, ganz früh, und deswegen wird immer dann gemeinsam beides bestimmt, damit diese diagnostische Lücke geschlossen wird. Also immer HBSAG und Anti-HBC zur selben Zeit. Das HBE-Antigen taucht als nächstes auf, wenn es dann verschwindet, das ist der erste Schritt der Serokonversion, je schneller das auftaucht, desto besser. Und der zweite Schritt der Serokonversion ist das Verschwinden vom HBSAG und das Auftauchen des Schutzantikörpers, des Anti-HBS. Ja? Dann anschließend werden die Patienten auch nicht mehr infektiös. Wichtig ist, dass man in der Diagnostik viel von Antikörpern Gebrauch macht. Bei Hepatitis C und HIV hat man auch nur Antikörper. Und wie im Seminar schon gesagt, da ist das große Problem, wenn Antikörper nicht produziert werden können, ja, unter anderem bei Immunsuppression oder zur Zystatikagabe, ja, dass man auf diese Diagnostik nicht vertrauen kann. Ähnliches gilt, wenn Sie halt Antikörper verlieren über die Niere oder über den Darm oder über die Haut bei Verbrennungskrankheiten. Und dann prüfen Sie einfach in der Eiweißelektrophorese, ob da noch genügend Immunglobuline sind. Dann kann man auf die Diagnostik halt vertrauen, oder aber Sie bestimmen unmittelbar, welche Gesamtkonzentrationen von IgG und IgM halt noch beim Patienten halt vorliegen. Um Beispiele zu geben, chronische Hepatitis B, wie das dann aussieht mit dem Goldstandard, ja, der Viruslast, kann man das ohne weiteres nachweisen. Dann würden die Antigene das ebenfalls widerspiegeln. Ja, im einfachsten Fall, wenn der Patient infektiös ist, haben wir nur das HBSAG positiv, ansonsten auch zusätzlich accessorisch das HBE-Antigen. Und in Abhängigkeit, welche Antigene halt gefunden werden, wird man dann halt die korrespondierenden Antikörper halt auch finden, Anti-HBE oder Anti-HBS. Und letztendlich, um zu gucken, ob das akut oder chronisch ist, guckt man sich den Frühantikörper an. Wenn der positiv ist, ist es halt akut. Wenn er schwach positiv ist, dann sind es Reaktivierungen. Hier ein Beispiel, wie Sie es haben, wenn Sie geimpft sind. Sie werden typischerweise mit rekombinantem HBSAG halt provoziert, und dann werden Sie das Anti-HBS produzieren, und das sollte dann positiv halt sein. Dann kann man zufrieden sein, wenn der Titer dann größer als 100 ist. Und Moment, das ist gar keine Impfung jetzt hier, sondern da hat jemand Kontakt tatsächlich gehabt, sorry. Also hier hat jemand Kontakt gehabt, das ist allerdings ausgeheilt. Hier sehen Sie, dass das aufgezeigt wird durch den Kontaktantikörper. Und wenn das Immunsystem reagiert und den Schutzantikörper produziert, ja, dann sind die Patienten halt nicht mehr infektiös. Alles ist in Ordnung, klassische Seronarbe. Und jetzt anschließend, das war das Beispiel einer Impfung. Wie gesagt, geimpft wird mit HBSAG. Sie würden dann halt den Schutzantikörper aufbauen in einer Konzentration, die größer als 100 ist. Dann wäre man halt zufrieden. Und der Kontaktmarker muss unter diesen Bedingungen allerdings dann negativ sein. Ja? Das Delta-Virus noch ganz kurz. Das kommt in Mittelmeer-Anrainerstaaten, vor allem in Süditalien halt vor. Und das kompliziert die Situation, wenn wir eine Hepatitis B-Infektion haben, weil dieses Virus fropft sich dann auf eine Hepatitis B-Infektion halt auf. Das ist ein nacktes Virus, Viroid wird es auch genannt, und es braucht für die Replikation halt die Hülle vom Hepatitis B-Virus. Nur wenn HBSAG positiv ist, dann macht es Sinn, darauf zu testen. Und ja, Sie sehen das hier nochmal dargestellt, ganz wichtig also, nur dann, wenn das HBSAG, dieses Leihantigen, vorliegt, dann kann dieses Virus existieren und der Antikörper, mit dem man das dann nachweist, wäre das Anti-HDV. Wenn es so Infektionen halt gibt, harmlos ist das, wenn man das zur selben Zeit akquiriert, ja, dann ist die Leber nicht vorgeschädigt, dann zur selben Zeit werden sich diese Viren in der Leber austoben. Man hat dann typischerweise so zwei Transaminasengipfel, die das ein bisschen unübersichtlich gestalten, aber die Heilungsaussichten sind günstig. Schlecht sieht es aus bei einer Superinfektion, Drogensüchtiger als prototypisches Beispiel. Leber ist schon angegriffen, ja, über mehrere Jahre, HBsAg wird im Überfluss produziert und dann kann turbomäßig sich da eine Hepatitis-Delta-Virus-Infektion draufsetzen. Und das verläuft ganz häufig halt tödlich und ist sehr stark gefürchtet. Drei Folien noch ganz kurz zur Hepatitis C. Ja, Sie sehen, wie man das so einschätzt. Im Allgemeinen in Deutschland nur 0,4% der Patienten betroffen, aber neueste Publikationen zeigen auf, dass es 2% eigentlich halt sind. Und ja, dann gibt es verschiedene Genotypen. Und ja, diese Genotypen, die Sie hier sehen, 2 und 3, die lassen sich noch gut therapieren. Alle anderen, da muss man nicht nur ein halbes Jahr, sondern ein ganzes Jahr halt therapieren. Und dann sehen Sie, dass eine Hepatitis C ganz häufig chronisch wird und zu ganz vielen Komplikationen führt. Also in 70-80% wird sie chronisch und sie ganz häufig ist das der Hintergrund für primäre Leberzellkarzinome, für Zirrhose. 30% aller Lebertransplantationen gehen auf das Konto von Hepatitis C. Die Übertragungswege sind teilweise klar, ja, die typischen Verdächtigen sehen Sie hier gelistet, aber die Virologen sind auch ganz stark der Meinung, 45% lässt sich nicht so aufklären, wie die Patienten es bekommen haben und ganz stark im Verdacht stehen bis zum heutigen Zeitpunkt die Zahnärzte. Dass da nicht alles rund läuft, sehen Sie also immer zu, dass wir morgens Ihre Zähne gezogen kriegen. So, dann Parameter. Da gibt es nur einen Parameter, den man verwendet. Das ist das Anti-HCV. Und wenn dieser Parameter unter die Lupe genommen wird, dann muss man sagen, ganz spät reagiert er erst, häufig erst nach 6 Monaten. Große diagnostische Lücke, sehr unbefriedigende Situation. Aber wie gesagt, sehr wenig immunogen einfach dieses Virus. Wenn der Marker dann positiv ist, hat jemand Kontakt gehabt und 70-80% der Patienten werden zu Virusträgern. Man kann nicht unterscheiden, ob es akut oder chronisch ist. Und falsch positive Ergebnisse gibt es relativ häufig, beispielsweise wenn Leute auf der Intensivstation liegen, wenn sie Leber- oder Niereninsuffizienzen haben, Autoimmunerkrankung oder bei Schwangeren ganz, ganz häufig falsch positive Ergebnisse. Und durch den Immunoblot kann man im Großen und Ganzen dem nachgehen und versuchen, das dann zu validieren, auf den Punkt zu bringen oder aber auch mit PCR-Diagnostik. So, und dann wären wir bei dem letzten Thema, dass man bei Hepatitis C dann vor allen Dingen PCR-Diagnostika durchführt. Wenn man halt nachweist, dass die Hepatitis C-Viren vorliegen, eine positive Viruslast hat, dann hat man die Virusreplikation halt bewiesen. Man kann aber auch hier nicht unterscheiden, ob es akut oder chronisch ist. Und ganz wichtig ist die Viruslast halt, um die Therapieindikation zu stellen und auch zu verfolgen, ob die Therapie ob sie greift. So, und hier dann die letzten beiden Bilder. Akute Situation einer Hepatitis C. Da sehen wir, dass sich dann Klinik entwickeln wird und die Transaminasen können das ganz gut widerspiegeln. Früher noch wird man allerdings das nachweisen können, indem man eine Viruslastuntersuchung halt macht. Und wenn die Viren dann eliminiert würden, kann man das mit der PCR-Untersuchung, mit der Viruslast auch gut verfolgen, während die Antikörperantwort, wenn die einmal da ist, doch ziemlich lange persistiert und da keine gute Zeitauflösung über den weiteren Verlauf gewährleistet. Und im chronischen Verlauf gibt es dann allerdings Tücken, wenn man jemanden hat, der die Viren nicht eliminieren kann, 70-80% der Betroffenen sind das halt ja, wieder klinische Symptome, wie Sie das sehen, immer wieder Transaminasen, die halt Erhöhungen, die nachweisbar sind und die Viruslast, die sehen Sie dann auch, dass die so undulierend mal auf einem hohen, mal auf einem niedrigen Niveau ist. Und da liegt jetzt das Problem, die Nachweisgrenze auch der heutigen Verfahren ist immer noch so, dass die Viren immer wieder spontan oder unter Therapie hier drunter mal abtauchen und dann erwischt man die nicht. Das heißt, wenn da Unsicherheiten sind, muss man solche Untersuchungen, auch die PCR-Untersuchung, halt wiederholen. Und das gilt auch, wenn Sie Leute beispielsweise therapiert haben, die sacken dann gerne mal für einige Zeit unter dieses Level halt ab, auch wenn die Therapie abgeschlossen ist, man denkt, sie seien geheilt, Aber das ist in vielen Fällen nicht so. Sie müssen dann immer innerhalb von einem Jahr zwei, dreimal nachkontrollieren, ob die Viren nicht doch wieder halt auftauchen. Das wäre das Prozedere, was diesbezüglich zu empfehlen ist. Also wie gesagt, Nachweisgrenze besonders kritisch. Und ja, Therapie, das sollten im Grunde genommen die Internisten Ihnen dann vorgestellt haben, wie man da vorgeht. Das brauchen wir hier von Seiten der Labordiagnostik nicht weiter zu vertiefen. Gut, zur Prüfung gucken Sie sich, weil da drei, vier Prüfungsfragen auftauchen werden insbesondere diese Folie mal an. Es geht immer darum, ist es ein tatsächlicher Kontakt, war es eine Impfung, ist es akut, ist es chronisch, sind die Patienten infektiös, hochinfektiös oder potenziell infektiös. Und gucken Sie sich auch den zeitlichen Verlauf von Hepatitis B an, wie die sich entwickelt bezüglich der Antigene und der Antikörper. Gut, das ist es dann für heute gewesen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.